ARD.
Der nächste Zug nach King City ging erst in 2 Stunden. Einem plötzlichen Einfall folgend bog Adam von der Main Street ab in die Central Avenue und ging diese entlang zum Haus Nummer 130, dem großen weiß gestrichenen Haus von Ernest Steinbeck. Recht geräumig, aber nicht anspruchsvoll stand das Haus da innerhalb seiner weißen Umzäunung. Von wohlgestutztem Rasen umgeben, die Wände von Rosen und Geranien berankt. Als Adam läutete, kam Olive an die Tür und öffnete einen Spalt, während Mary und John, also meine Schwester und ich, um sie herumlugten.
Mein Name ist Adam Trask. Ich war mit ihrem Vater befreundet. Ich wollte mir erlauben, Mrs. Liza Hamilton meine Aufwartung zu machen.
Aber natürlich. Wir haben schon viel von Ihnen gehört. Bitte, kommen Sie doch herein. Mutter, es ist Besuch für dich da. Mich müssen Sie bitte entschuldigen, Mr. Trask. Ich muss in die Küche zurück. John, Mary, kommt.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 12.
Das freundliche kleine Wohnschlafzimmer war angefüllt mit Fotografien, Toilettenwasserfläschchen, Spitzennadelkissen, Kämmen und Bürsten, Nippes aus Porzellan und Silber, den Andenken vieler Geburtstage und Weihnachtsbescherungen. An der Wand hing in einem schweren Goldrahmen eine riesige kolorierte Fotografie von Samuel, der darauf eine kalte, hochmütige Würde, eine geschniegelte und gebügelte Zurückhaltung zur Schau trug, die ihm im Leben nicht geeignet hatte. In dem Bild war kein lustiges Augenzwinkern, nichts von seiner entgegenkommenden Fröhlichkeit.
Er fehlt mir sehr. Oh, bitte verzeihen Sie mir. Ich hätte Ihr Leid nicht wieder heraufbeschwören sollen.
Lizas Augen strömten über und vor Scham über ihre Schwachheit presste sie den Mund zusammen. Sie schien kleiner denn je. Und alt. Uralt.
Und wie geht es bei Ihnen, Mr. Trask? Was führt Sie herauf nach Selinas?
Ich gehe mit dem Gedanken um, hierher zu ziehen. Ich dachte, es ist vielleicht besser für meine Jungen. Auf der Ranch sind sie ein bisschen einsam.
Wir haben uns auf der Ranch nie einsam gefühlt.
Ich dachte, auch die Schuhen seien hier wohl besser. Das wäre schon von Vorteil für meine Jungen.
Meine Tochter Olive hat in Peachtree, Plato und Big Sur unterrichtet.
Nun, ich dachte nur...
Auf dem Land heranwachsende Kinder gedeihen besser.
Da haben Sie sicher recht.
Suchen Sie ein Haus in Selinas?
Nun, ja, ich denke schon. Ja,
dann sprechen Sie mal mit meiner Tochter Desi. Desi will wieder zu Tom auf die Ranch übersiedeln. Sie hat hier ein nettes Häuschen. Ja, sprechen Sie mal mit ihr.
Oh ja, danke. Das werde ich bestimmt tun. Aber ich muss jetzt gehen. Es freut mich, Sie so wohlauf angetroffen zu haben.
Danke. Ich habe es hier recht gut. Mr. Trask?
Ja, Madam?
Mr. Trask, sehen Sie meinen Sohn Tom hin und wieder?
Nein, eigentlich nicht.
Ach, ich hätte gern, dass Sie ihn einmal besuchen. Mir scheint, er ist recht einsam.
Bestimmt, gern. Leben Sie wohl, Ma'am.
Nach dem Besuch bei der alten Dame war noch etwas Zeit, um etwas zu essen. An der Ecke von Main Street und Central Avenue lag das San Francisco Chop House. An einem Ecktisch saß Will Hamilton und verzehrte ein Lendensteak.
Setzen Sie sich zu mir, Mr. Trask. Sind Sie geschäftlich hier in Salinas?
Ja. Ich habe Ihrer Mutter gerade einen Besuch abgestattet.
Ich bin bloß für eine Stunde hier. Wie geht es ihr?
Eine sehr tapfere Frau. Ich bewundere sie. Ihre Mutter macht sich Sorgen wegen Tom.
Ja, sie hat Grund dazu. Er läuft mit Grabesmiene durch die Gegend.
Er war wohl sehr auf Samuel angewiesen.
Zu sehr. Es scheint, er kommt davon nicht los. In mancher Hinsicht ist Tom ein großes, dickes Kind.
Ich werde ihn mal besuchen. Ihre Mutter erzählte auch, dass Desi wieder auf die Ranch ziehen und ihr Haus in der Stadt verkaufen will.
Wie bitte? Das tue ich nicht. Sie hat hier ein schönes Geschäft und verdient gut. Ich lasse das nicht zu, dass sie das einfach wegwirft.
Ja. Ja. Ich werde den 8-Uhr-Zug nehmen.
Ja, ich auch. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Trask. Ich habe vorher noch etwas zu erledigen. Guten Tag.
Desi war der Liebling der Familie. Ihr Augenzwinkern, ihr Lachen war ansteckend wie Windpocken. Ihre Fröhlichkeit gab einem Tag Farbe. Schön war sie nicht. Sie war wohl nicht einmal eigentlich hübsch. Aber es war ein Feuer in ihr, das Männer veranlasste, ihr nachzulaufen. Ich sehe Desi im Geist noch vor mir mit dem goldenen Zwicker, der ihr auf dem an sich nicht dafür geschaffenen Nasensattel wackelte. Die Augen überquellend von Tränen und der ganze Körper geschüttelt von Lachkrämpfen. Dabei fiel ihr das Haar in die Stirn, geriet zwischen Zwickergläser und Augen, sodass der Zwicker ihr von der feuchten Nase rutschte und an seinem schwarzen Band herumbaumelte.
Blödes Ding.
Dann verliebte sich Desi. Über die Einzelheiten ihrer Liebesgeschichte bin ich nicht unterrichtet. Ich weiß nichts über den Mann, noch über die Umstände und woran es haperte. Ich nehme an, dass meine Mutter darüber Bescheid wusste, aber es gehörte wohl zu den Dingen, die im Familienwandschrank versteckt und nie zum Vorschein gebracht wurden. Ich weiß nur, dass es eine hoffnungslose, trübselige, furchtbare Geschichte war. Es ging ein Jahr. Und dann war Desi jeder Lebensfreude bar und ihr Lachen verschwunden. Dessis Modesalon begann schlechter zu gehen. Die Frauen, die gemeint hatten, sie brauchten Kleider, merkten nicht, dass sie eigentlich nur Desis Frohsinn gebraucht hatten. Außerdem kamen zu der Zeit fertige Kleider von der Stange in Mode.
Ich bin nur geschäftlich auf der Durchreise hier. Ich möchte kurz mit dir sprechen.
Warst du bei Mutter?
Desi, stimmt das, dass du wieder auf die Ranch hinaus willst?
Ich hatte es im Sinn. Tom ist dort mutterseelenallein.
Das dulde ich nicht. Du hast hier ein schönes Geschäft.
Ich mache hier gar kein Geschäft mehr. Ich meinte, du wüsstest das.
Ich dulde nicht, dass du fortgehst.
Mein großer Bruder spielt den Herrn und Gebieter. Sag mir doch, warum du es nicht willst.
Draußen ist es so einsam.
Zu zweit wird es weniger einsam sein.
Du sollst nicht mit ihm allein sein. Tom ist sonderbar geworden. Er hat es nicht verwunden. Den Tod meine ich.
Will, du hast ihn immer für sonderbar gehalten. Du findest es sonderbar, dass er nichts für Geschäfte übrig hat.
Aber jetzt ist er auch noch trübsinnig geworden. Er spricht nicht mehr. Er macht einsame Spaziergänge durch die Berge und er schreibt Gedichte.
Du hast nie Gedichte geschrieben.
Aber nein!
Ich schon.
Ich lasse es nicht zu, dass du da rausziehst.
Überlass mir die Entscheidung, Will. Ich habe etwas verloren. Ich will versuchen, es wiederzufinden.
Das ist doch Blödsinn.
Lieber Bruder, überlass mir die Entscheidung.
Tom hatte keinerlei Sinn für Wettstreit. Kräftig wie er war, hätte er sich im Heben, Laufen und Reiten mit jedem messen können. Aber er fand es schlichtweg langweilig. Auch wenn er sich nach Frauen sehnte, verzehrte Tom sich monatelang in Keuschheit, nahm dann plötzlich den Zug nach San Francisco und wälzte und suhlte sich durch die Bordelle. Zurück auf der Ranch fühlte er sich unbefriedigt, geschwächt, würdelos und züchtigte sich selbst mittels Arbeit, pflügte und bestellte ertragloses Gelände, sägte Eichenstämme, bis ihm schier das Rückgrat brach. Samuel hatte geäußert, Toms Augen seien immer größer als sein Magen, ob es sich nun um Bohnen oder um Frauen handle. Samuel war gewiss ein kluger Mensch, aber vielleicht erschloss sich Toms Wesen Kindern mehr als den Erwachsenen. Tom nahm mich manchmal zum Angeln mit. Wir brachen dann vor Morgengrauen mit dem kleinen Wagen auf. Ich erinnere mich noch des Gefühls, wenn ich während der Fahrt Ohr und Wange an Toms Rock drückte. Auch wie sein Arm leicht auf meinen Schultern ruhte und seine Hand hin und wieder meinen Arm streichelte. Dass Tom gesprochen hätte, daran kann ich mich nicht entsinnen. Wenn ich an Tom denke, dann verbindet sich damit die Erinnerung an etwas wie ein herzenswarmes Schweigen. Ich erinnere mich, wie ich den Köder einer Angelschnur festhalte, während Tom Zapfen einschlägt und Schnüre zusammenspleißt. Ich erinnere mich an den Duft der zerdrückten Farrenwedel im Fischkorb und an den zarten, feinen Geruch von frischen, nassen Bachforellen. Doch an keinen Klang von Toms Stimme. Keines seiner Worte habe ich im Ohr. Als eine dunkle, stumme, unendliche Wärme ausstrahlende Gestalt steht er in meiner Erinnerung. Tom beeindruckte einen, wenn man ihm nahe kam. Man spürte seine Kraft und seine unbestechliche Lauterkeit. Er konnte so lustig sein wie sein Vater, aber plötzlich, mittendrin, riss seine Stimmung ab, wie eine Violinsaite reißt. Und dann konnte man beobachten, wie Tom in Dunkelheit zurücktaumelte. Wahrscheinlich lag es so, dass zwischen Tom und der Sonne der Vater stand, dass Samuels Gestalt ihn überschattete.
Hier bin ich! Hier bin ich, Tom! Hallo, Tom! Hier!
Tom holte Desi am Bahnhof von King City ab. Schon aus dem Waggonfenster sah sie ihn, wie er auf und ab lief und in heller Aufregung dauernd auf der falschen Seite nach ihr schaute. Er war stark gebräunt, sodass seine Augen in einem grell sich abhebenden Blau erstrahlten. Sein rötlicher Schnurrbart war gestutzt, die Wangen glatt rasiert. Er trug einen neuen Stetson und ein braunes Norfolk-Jacket. Seine Schuhe funkelten in der Mittagssonne.
Bestimmt hat er sie noch einmal schnell mit dem Taschentuch abgewischt, bevor der Zug einlief.
Bitte um Verzeihung, fremder Herr. Haben Sie zufällig einen Mr. Tom Hamilton gesehen?
Ach, Miss Hamilton, wo haben Sie denn Ihre Zöpfe gelassen?
Neuer Hut, Mr. Tom.
Der Dame zu Ehren.
Zeig mal dein Taschentuch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Zeig's.
Nein.
Pfui.
Es ist so schön, dass du wieder da bist. So schön.
Adam Trask will mein Haus kaufen. Zahlt mir einen sehr guten Preis dafür. Ja, eigentlich ist das Haus gar nicht so viel wert.
Wozu braucht Adam denn dein Haus?
Er will da einziehen. Seine Jungen sollen in Salinas zur Schule gehen.
Und die Ranch? Was macht er damit? Wenn Vater eine solche Ranch besessen hätte, statt unserer alten Streusandbüchse.
Hast du je eine Familie erlebt, in der es vergnügter zuging als bei uns?
Aber das lag an der Familie, nicht am Land.
Auf der Anhöhe über dem kleinen Tal, worin das alte Hamiltonsche Anwesen lag, hielt Tom an, um Desi die Freude an dem Ausblick genießen zu lassen. Auf dem gegenüberliegenden Hang waren mit Riesenbuchstaben aus weißgetünchten Steinen die Worte zu lesen: Willkommen daheim, Desi.
Wow!
Grün blieben die Wiesen in diesem Jahr bis weit in den Juni hinein, ehe das Gras zu gilben begann. Aus den kleinen Quellen sickerte es noch in den letzten Sommertagen. Es war eines der Jahre, in denen die Leute im Salinastal nicht mehr an die dürren Jahre dachten. Tom Hamilton maluchte wie ein Berserker. Nicht nur mit seinen starken Armen, sondern auch mit Herz und Humor und stets guter Laune. Desi beobachtete ihn. Seine große Lebensfreude war nicht die leichte Lebensfreude, wie sie Samuel zu eigen gewesen war. Tom stellte Lebensfreude her, formte und gestaltete sie so kunstgerecht, wie er es eben vermochte. Gegen Morgen erwachte Desi durch ein schmerzhaftes Erschauern, das sie in Abständen überfiel. Es war ein heftiger Druckschmerz, der von der Seite ausging und durch den Unterleib zog. Ein nagendes Zwicken, dann ein leichtes Zufassen, darauf ein harter Griff und schließlich ein wütendes Zupacken, als wenn eine riesige Hand sie in einen Schraubstock drehte. Sobald dies nachließ, fühlte es sich an wie eine starke Prellung.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Versteckt oder nicht, ich komme.
Ich will aber weiße Tauben. Auch wenn Rabbit sagt, dass weiße Tauben Unglücksbringer sind. Ich soll lieber graue nehmen. Ich will aber weiße.
Warum bist du immer so dickköpfig? Graue schmecken auch gut.
Ich lass mich doch nicht von Aberglauben leiten. Wenn das Schicksal nicht ab und zu einen Nasenstürmer bekäme, triebe die Menschheit sich immer noch auf den Bäumen herum.
Du bist ein Streithammel, Samuel. Ein elender Streithammel.
Tod und Kummer. Abschied. Ach, du lieber Tom. Ich muss dich beschützen. Ich habe die Borte an Mollys Kleid noch nicht fertig. Wo sind sie alle? Tod und Kummer. Kummer und Tod.
Guten Morgen. Der Morgen ist heute leicht wie Daunen.
Du redest schon wie dein Vater.
Ja, so soll es auch wieder werden. Jetzt bist du da und jetzt werde ich es dir zeigen. Das Haus hier soll wieder zu Leben kommen.
Ich bin froh, dass ich hergekommen bin.
Ich habe eine Idee. Ich werde Hühner züchten. Millionen Hühner. Und für die Eier werden kleine Fließbänder in den Stall gebaut. Willst du es sehen? Ich habe es schon entworfen.
Ich möchte lieber erst ein Frühstück entworfen haben.
Sollst du haben.
Wenn es bei ihm echt ist, warum kann es in mir nicht Licht werden? Warum kann ich das Grau nicht loswerden? Wenn er es kann, dann werde ich es doch auch können.
Kannst du mir bitte ein lila, orange, grün, blau, goldenes Ei entwerfen?
Kommt sofort.
Du erinnerst mich mit deinem Gepfeife an diesen bockfüßigen griechischen Kerl mit der Panflöte.
Ja, was glaubst du denn, wer ich bin?
Tom und Dessie lachten viel zusammen, wie um sich gegenseitig zu stärken. Nur wenn Dessie sich ins Bett legte, überfiel sie öd und unerträglich das Gefühl ihres Verlorenseins. Und Tom lag verwirrt wie ein Kind in seiner finsteren Stube. Um Halt zu finden, klammerte er sich an Skizzen, Entwürfe, Erfindungen, Maschinen. Beide waren immer zu scheu gewesen, um über sich selbst zu sprechen. Keiner wusste etwas vom anderen.
Tom, warum heiratest du nicht?
Wer will mich denn haben? Wer möchte denn so einen wie mich?
Das kann nicht dein Ernst sein. Warst du mal verliebt?
Nein.
Gehst du manchmal zu Frauen?
Ja.
Hast du etwas davon?
Nicht viel.
Was willst du da unternehmen?
Ich weiß nicht.
Tom, bist du je weiter südlich als San Luis Obispo gewesen? Ich jedenfalls nicht.
Ich auch nicht.
Wir könnten reisen. Nach Paris, Rom, Jerusalem. Für mein Leben gern würde ich das Kolosseum sehen. Und Irland könnten wir auch besuchen.
Wie sollen wir das machen? Das kostet einen Haufen Geld.
Wir könnten ein Jahr lang dafür arbeiten und sparen. Nächstes Jahr könntest du das Vieh verkaufen und dann könnten wir fahren.
Möchtest du gern, Dessie?
Lieber als alles auf der Welt.
Dann werden wir fahren.
Willst du denn auch wirklich?
Lieber als alles auf der Welt. Ägypten.
Athen.
Konstantinopel.
Paris.
Rom.
Jerusalem.
Sie fragte sich, ob sie wirklich reisen wollte und ob Tom es eigentlich wollte. Dabei fing von der Seite her der nagende Schmerz zu wachsen an.
Dessie? Dessie, was hast du denn? Was hast du?
Nur Bauchweh. Aber ziemlich heftig.
Hast du mich erschreckt? Wenn's Bauchweh ist, da hab ich was für dich. Gutes, altmodisches Bittersalz. Es wird ein bisschen kneifen, aber ganz sicher wirken.
Gefügig trank sie das Glas aus, das er ihr reichte. Der Schmerz raste durch ihren Körper. Zu ihrer Qual gesellte sich Angst.
Ich glaube, ich gehe gleich ins Bett.
Das Salz muss bald wirken. Was hast du bloß gegessen?
Dessie kämpfte im Bett gegen den Schmerz an. Gegen 10 Uhr abends begann ihre Willenskraft zu versagen.
Tom! Tom!
Dessie! Was hast du nur?
Es geht mir schlecht, Tom.
schrecklich schlecht.
Dessie! Hilfe!
Tom schwang sich auf den sattellosen Rücken seines Pferdes und hieb mit seinem Gürtel auf das Tier ein. Auf der Bezirksstraße angekommen, brach er in das Haus der Duncans ein, indem er die Haustür brutal aus den Angeln sprengte und schrie in das Wandtelefon. Während ein verschlafener Mr. Duncan in Pyjama die Treppe heruntergelaufen kam und die Flinte auf ihn richtete.
Dr. Tilsen, Miss, verbinden Sie mich mit ihm, schnell! Das ist mir egal, wie spät es ist. Kriegen Sie ihn an den Apparat, verdammt nochmal. Dr. Tilsen!
Hallo?
Dr. Tilsen!
Hallo?
Dr. Tilsen! Es geht um Dessie. Dessie, meine...
Ja, Tom. Tom Hamilton. Was ist denn los mit Ihrer Schwester?
Helfen Sie mir bitte, Dr. Tilsen. Sie hat Krämpfe.
Ist der Bauchraum verhärtet? Was hast du getan? Bittersalz gegeben? Du gottverdammter Esel. Tom, reiß dich zusammen. Leg die eiskalte Kompressen auf. Eiskalt, hörst du? Ich komme so schnell ich kann. Hörst du, Tom? Margret, ich mach mich fertig. Ruf du bitte Will Hamilton an. Sag ihm, er muss mich auf die Ranch seines Vaters rausfahren. Sofort. Wenn er Sperenzchen macht, dann sag ihm, seine Schwester liegt im Sterben.
Eine Woche nach Dessies Begräbnis kam Tom auf die Ranch zurückgeritten. Stolz und steif. Die Schultern gerade und das Kinn angezogen wie ein Gardekavallerist. Selbst Samuel hätte nicht mit mehr Würde daherkommen können als Tom, da er in sein Vaterhaus heimkehrte.
Sei gut. Sei rein.
Sei gut.
Sei groß.
Sei rein. Sei Tom Hamilton.
Sei Tom Hamilton.
Beim Stall tränkte und fütterte er sein Pferd, sattelte es ab. Als der Falbe die Gerste verzehrt hatte, band er ihn los und ließ ihn frei.
Es war Mord.
Im Haus war es ihm, als ob die Möbel, die Sessel, der Herd vor Abscheu vor ihm zurückwichen.
Für Tom Hamilton ist kein Platz mehr auf der Welt. Lieber Will, was du selbst auch immer darüber denken magst, bitte hilf mir jetzt. Um Mutters Willen, bitte. Ich bin von einem Pferd getötet worden. Es hat mich abgeworfen und mir einen Huftritt auf den Kopf versetzt. Bitte. Dein Bruder. Komm.
Lee war Adam und den Jungen bei der Übersiedlung nach Salinas behilflich. Will sagen, er tat alles. Packte ein, was mitzunehmen war, geleitete sie zur Bahn, fuhr selbst mit dem Beladenen fort nach Salinas und richtete dann in Dessies Häuschen alles für die Familie ein.
Ich habe eine Rede vorbereitet. Wollen Sie sie hören?
Möchtest du sie halten?
Nein. Aber es ist doch eine ausgezeichnete Rede.
Wann willst du gehen?
Morgen.
Am besten, du gehst heimlich fort und lässt es mich den Jungen hinterher mitteilen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei Kindern immer Überraschungen erlebt.
Und so kam es auch, beim Frühstück am nächsten Morgen.
Jungs, Lee geht fort.
So? Dürfen wir heute Abend zum Basketballmatch? Kostet 10 Cent Eintritt. Dürfen wir?
Ja, aber habt ihr gehört?
Du sagtest, Lee geht fort.
Aber er kommt nicht wieder.
Wo geht er denn hin?
Nach San Francisco. Er will dort bleiben.
Ach, auf der Main Street steht einer mit heißen Würstchen. Die kosten nur einen Nickel. Wir müssen los.
Lebt wohl, Jungs.
Lebt wohl.
Ich gehe zum Bahnhof mit.
Nein, nein, ich will das nicht. Hier, geben Sie den Jungs die 50 Cent von mir. Sie sollen sich davon diese Wurstbrötchen kaufen. Leben Sie wohl, Mr. Trask. Lebt wohl, Adam.
Als Cal und Aaron abends vom Basketballmatch nach Hause kamen, brachten sie 5 Würstchen mit. Und die kamen gerade recht, denn Adam hatte vergessen, fürs Abendessen zu sorgen.
Was meinst du? Was wird er anfangen ohne uns? Ich mache eine Wette, er kommt zurück. Er kriegt Sehnsucht nach uns. Ich setze 10 Cent, dass er nicht wiederkommt. Vor wann? Vor nie gilt.
Seinen Gewinn einzukassieren gelang Aaron fast einen Monat lang nicht. Aber 6 Tage darauf hatte er doch gewonnen. Mit dem 10-Uhr-Zug kam Lee an und schloss mit dem Schlüssel, den er noch hatte, auf, ohne zu läuten.
Ich mache Kaffee.
Was ist passiert?
Nichts. Passiert ist mir nichts. Mir war einsam zumute, das ist alles.
Und der Buchladen?
Ich will keinen Buchladen. Ich glaube, ich wusste das schon, bevor ich mich in den Zug setzte. Aber es brauchte seine Zeit, bis ich es sicher wusste.
Dein letzter Traum ist also dahin.
Achte. Hier. Chinesischer Brandy.
Nein.
Kapi.
Nein.
Doch. Oh. Doch, hier.
Oh, es schmeckt so nach faulen Äpfeln.
Mr. Task, Chini Boy sich betlinken wollen.
Lee, was hast du denn wirklich?
Adam. Adam, ich bin unvergleichlich, unglaublich, überwältigend froh, wieder zu Hause zu sein. Nie in meinem Leben fühlte ich mich je so gottverdammt einsam.
Aaron und Caleb gingen in die 7. Klasse der Westernschule. Nach ihrer aus einem einzigen Raum bestehenden Dorfschule waren die Zwillinge von Größe und Großartigkeit der neuen Schule zuerst ganz benommen. Doch aufgrund eines von Cal wohl ausgearbeiteten Systems hatten die Zwillinge im Unterricht keine Schwierigkeiten.
In der ersten Woche büffeln wir wie die Wilden, melden uns aber nicht. Dann ruft die Lehrerin uns auf und wir wissen es. Das bringt sie aus dem Konzept. Die zweite Woche arbeiten wir nicht, heben aber die Hand. Und da wird sie uns nicht aufrufen. In der dritten Woche bleiben wir einfach still sitzen. Sie wird uns in Ruhe lassen. Sie will ja nicht ihre Zeit an Schüler verschwenden, die schon alles wissen.
Cal war dunkelhaarig und dunkelhäutig. Er war schlagfertig, sicher, verschlossen, konnte seine Gerissenheit nicht verbergen. Sehr wohl gelitten war Cal bei niemanden, doch man fürchtete und respektierte ihn. Auf dem Schulhof besaß er eine unangefochtene Autorität. Aaron flog von überall her Liebe zu. Er wirkte scheu und zart beseitet. Seine helle, rosige Haut, sein goldenes Haar und seine weit auseinanderstehenden Augen zogen die Aufmerksamkeit der Leute auf sich. Doch Aaron war auch ein verbissener, zäher und ganz unerschrockener Kämpfer. Sein Körper war so unempfindlich gegen Schmerz, wie sein Geist unempfänglich für Spitzfindigkeiten. Sein Charakter hatte wenig Facetten, er besaß geringe Wandlungsfähigkeit. Richtungsänderung verwirrte Aaron. Er schlug einen Weg ein, verfolgte ihn und sah nicht, ja, war nicht einmal neugierig auf das, was rechts und links davon lag. Gleich am ersten Tag hatte Aaron Abra nach Schulschluss abgepasst. Bald trafen sie sich jeden Nachmittag in ihrem Versteck. Das war ein kleines Pumpenhaus, am Feldrain gelegen und von den langen Zweigen einer Weide fast verdeckt.
Es wird wohl noch lange dauern, bis wir heiraten können.
Nicht gar so lang.
Ich wollte, es wäre sofort.
Es wird nicht so lang dauern.
Glaubst du, dein Vater wird es dir erlauben?
Ich werde ihn wohl gar nicht fragen.
Eines Tages werden wir zusammen unser eigenes Haus haben. Aber das wird noch lange dauern.
Mach dir nicht so viel Sorgen, wie lange alles dauert. Das hier ist schon wie ein Haus. Während wir warten, könnten wir spielen, dass wir hier wohnen, wie Mann und Frau.
Wir könnten auch spielen, du wärst meine Mutter. Hättest du Lust?
Das ist leicht. Komm, mein Kindchen, leg dein Köpfchen in Mutters Schoß. Komm, Mutter nimmt dich in die Arme. Ja, komm, ist ja gut.
Unversehens war Aaron in Tränen ausgebrochen.
Mutter, will ich dir die Tränen?
Er konnte sie nicht unterdrücken.
Ich weine fast nie und dann nur, wenn ich wütend bin. Ich weiß nicht, warum ich jetzt geweint habe.
Erinnerst du dich an deine Mutter?
Nein, sie starb. Gleich nach unserer Geburt.
Wie sah sie denn aus? Hatte sie helles oder dunkles Haar?
Das weiß ich nicht.
Hat dein Vater euch das nie erzählt?
Wir haben ihn nie danach gefragt.
Wie hieß sie denn?
Kathy. Warum fragst du das alles?
Ich denke nur über etwas nach.
Über was denn?
Wie ist das, wenn man keine Mutter hat?
Das weiß ich nicht.
Mir scheint, du würdest nicht einmal den Unterschied erkennen.
Das würde ich schon.
Hättest du gerne eine Mutter?
Was für eine Frage. Jeder Mensch will eine haben. Was soll das?
Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?
Ja, natürlich kann ich das.
Wenn du es mir fest versprichst, dann werde ich dir ein Geheimnis anvertrauen. Es fällt mir schwer, aber es könnte vielleicht nützlich für dich sein.
Was ist denn nun dein berühmtes Geheimnis?
Erinnerst du dich, wie wir damals bei euch draußen waren?
Natürlich.
Auf der Heimfahrt bin ich zuerst eingeschlafen. Und als ich wieder wach wurde, sprachen meine Eltern gerade davon, dass eure Mutter nicht tot sei. Sie müsse etwas Schlimmes erlebt haben und da sei sie durchgebrannt.
Sie ist tot.
Wäre es nicht schön, wenn sie nicht tot wäre?
Mein Vater sagt, sie sei tot. Mein Vater lügt nicht.
Vielleicht denkt er nur, sie sei tot.
Das würde er doch wissen.
Wäre es nicht schön, wenn wir sie finden könnten?
Ich werde meinen Vater fragen.
Aaron, das tust du nicht. Was ich dir gerade erzählt habe, ist ein Geheimnis. Sprich mir jetzt nach. Ich nehme Doppelgift und schneide mir den Hals ab, wenn ich es wiedererzähle. Sprich es nach.
Ich nehme Doppelgift und schneide mir den Hals ab, wenn ich es wiedererzähle.
Ich muss jetzt schnell nach Hause. Mein Vater hat bestimmt schon die Hundepeitsche herausgeholt.
Wenn er dich verhaut, sag ihm, ich bringe ihn um. Meine Frau darf niemand schlagen.
Ich liebe dich, mein Mann.
Meine Mutter lebt.
Doch mitten in den Strom der Freude senkte sich ein Weh herab und das Gefühl einer entsetzlichen Ungewissheit. Wenn seine Mutter am Leben war, dann...
Dann ist Vater ein Lügner.
Wenn die eine lebendig war, dann war der andere tot.
Meine Mutter ist tot. Irgendwo drüben im Osten liegt sie begraben.
Lee sagt das auch. Und Lee verabscheut die Unwahrheit.
Wenn etwas unwahr ist und man weiß es nicht besser, dann ist es ein Irrtum. Wenn man aber von etwas Wahrem weiß und es zu etwas Falschem verwandelt, dann ist es hassenswert und der Lügner auch. Manchmal wird eine Lüge aus Güte gebraucht. Ich glaube nicht daran, dass das je etwas Gütiges bewirkt. Der rasche Schmerz der Wahrheit kann vorübergehen, aber die langsame, nagende Qual der Lüge verliert sich nie.
Wenn mein Vater ein Lügner ist, dann ist auch Lee ein Lügner.
Aaron fühlte, dass eines von beiden sterben müsse. Seine Mutter oder seine Welt. Plötzlich lag die Lösung vor seinen Augen.
Abra hat nicht gelogen. Sie hat mir nur erzählt, was sie gehört hat. Und ihre Eltern haben das auch nur gehört.
Er stieß seine Mutter zu den Toten zurück und verschloss seine Seele gegen sie.
Mutter ist tot.
Als Adam nach dem Abendessen in seinem neuen bequemen Sessel den Salinas Index las, spürte er, dass seine Schulter gestreichelt wurde.
Was ist, Aaron?
Gute Nacht, Vater.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 12. Komposition: Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Uhaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Es gibt Menschen, die auch dann nicht aufgeben, wenn es mal schwierig wird. Weil sie eine Idee haben, an die sie glauben. Und damit die Welt ein bisschen besser machen wollen. Um ihre Geschichten geht es in Sparks. Menschen, die uns inspirieren. Da ist zum Beispiel Fabian, der ein Start-up gründet, um Verpackungsmüll zu reduzieren. Bis ihn ein Burnout zwingt, alles zu überdenken.
Ich bin reingekommen, habe meinen Rucksack abgestellt und dann sind mir die Tränen gekommen. Und dann hat unser damaliger CTO mich an der Hand genommen und zur Tür geführt und gesagt, wir sehen uns dann und jetzt ist vorbei, so für den Moment.
Oder Julia, die einen Hotspot für freie Künstlerinnen und Künstler ins Leben ruft. Und dann brennt in einer Nacht alles ab.
Dann hat sie alles überschlagen in dem Moment und er sagt mir am Telefon, der Bergfried steht in Flammen.
Wir erzählen euch, wie diese Menschen mit Rückschlägen umgegangen sind und ihre guten Ideen gegen alle Widerstände umsetzen. Sparks, Menschen, die uns inspirieren, ist ein Podcast von BR24. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.